So, hallihallo, herzlich willkommen. Ich bin Leon, Vorstand beim Selfnet e.V., der das Netzwerk in und um Stuttgart betreibt, das die Wohnheime des VSSW und des Studierendenwerks miteinander verbindet. Wir betreiben das als Studierende, als Interessierte in unserer Freizeit. Und ich will euch heute mal zeigen, was da so alles dazu gehört. Es fängt erstmal immer mit einem Kabel an, ne? Ein neuer Student wird Mitglied, zieht ins Wohnheim ein, steckt sein Ethernet-Kabel in die Dose in seinem Zimmer und bekommt 2,5 Gigabit symmetrisch. Und mehr muss man theoretisch als Selfnet-Mitglied auch nie tun. Denn dieses Kabel läuft vom Zimmer an den Access-Switch im Keller des Wohnheims, der angeschlossen ist an einen Distribution-Switch, der per Glasfaser mit einem der Cores des Netzwerks verbunden ist. Und wie das Ganze dann in der Realität aussieht, können wir uns ganz einfach mal angucken auf der Structure Map. Die Structure Map ist eine wunderschön jiggelige Simulation. Ja, so labbrig ist das Netz zum Glück in Realität nicht. Des derzeitigen Zustands des Netzwerks. Diese LLDP-Map crawlt über SNTP alle Netzwerkgeräte im Selfnet-Netz, angefangen bei den Core-Routern, und jedes Gerät wird dann über seine LLDP-Tabellen nach Nachbarn gefragt, die dann wiederum abgefragt werden und so weiter, bis in einer Breadth-First-Search ein gesamtes Bild des Netzes entsteht. Genau, hier dieses wunderschön schwabbelige Bild. Angefangen bei unseren Juniper X4600 Edge Routern, die beiden Stuvos, die unsere Verbindung, unsere Edge zum Bellevue bilden. Gegen das Bellevue haben wir zwei 20 Gigabit Uplinks für Redundanz. Wir sind also direkt an das Landeshochschulnetz angeschlossen. Die ganzen sind jetzt über 40 Gigabit Links mit unseren NATs verbunden und die wiederum dann mit den Cores. Hier sieht man auch, wenn die Structure Map richtig tut, sieht man auch wunderschön, wie die Innenstadt hier mit dem Heilmann-Ring-Core einen Kreis bildet, den Innenstadtring. Ja. Wenn es denn will, aber es will gerade nicht. Naja, auf jeden Fall bildet unser Netz mit der Innenstadt einen Ring. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass sich ein Student dann mit seinem Kabel anschließt, irgendwo im Allmann-Ring, dann wird er das an einem der Access-Switche tun. Dann sieht das Ganze schon nicht mehr so ordentlich aus. Wenn wir uns jetzt mal angucken, hier zum Beispiel ein Allmann-Ring 1-Core, können wir uns vorstellen, dass sich ein Student hier an einen der Access-Switche verbunden hat und damit laufen seine Pakete dann über den Distribution-Switch, über einen Core, durch das NAT, über die Stuvos an das Landeshochschulnetz. Und für die sich im Anschluss hieran für die Führung angemeldet haben, durch das SelfNet-NOC, können wir uns diese Fasern tatsächlich auch mal angucken. Also die Fasern, die ununterbrochen von hier, unserem Hauptstandort, dem Serverraum, bis in die Stadtmitte laufen. Genau, an jedem dieser Access-Switche hängen das sind 48 Port-Switches, an denen manchmal auch APs hängen. In den meisten Studiwohnheimen stellen wir auch WLAN bereit und das Ganze macht dann die LLDP-Map nochmal etwas spannender. Das hier ist tatsächlich eine Live-Ansicht davon, welche Geräte gerade wo an welchen Switches hängen. Und hier sieht man dann wunderschön die ganzen APs, die wir auch deployed haben. NAT, wie der Name so sagt, Macht dabei tatsächlich NAT für IPv4. Ich weiß, das ist nicht sonderlich verwunderlich. IPv4 wird von einem unserer Mitglieder, der auch beim Bellevue arbeitet, immer liebevoll Legacy IP genannt. Dafür muss man halt noch NAT machen. Für IPv6 macht die NAT Firewalling. User können sich außerdem selbst im Self-Service Port Forwardings erstellen und sich sogar selbst den Zugang sperren. Dann machen wir per Destination NAT ein Forwarding auf ein Captive-Portal, um den User zu informieren, warum genau er gerade nicht ins Internet kommt. Denn wir haben auch öfter mal den Fall, dass manche User sich selbst versehentlich den Zugang sperren. Da sind die Slides, thank God. Genau. Diese Regeln, die dafür sorgen, dass Nutzer richtig geforwardet werden und ihr Traffic gesperrt wird, werden zentral aus einer Postgres-Datenbank generiert. Und das sind Switch-Configs für 300 Switches, die alle 15 Minuten automatisch aus der zentralen Postgres-Datenbank generiert werden, basierend auf Mitgliedsstatus, IP-Zuweisungen, Sperren, Porttypen. All das fließt über Django-Templates in fertige Junos bzw. Huawei-Configs und nur geänderte Configs werden dann per SCP und SSH auf die Switches gepusht. Mit automatischem Rollback bei Fehlern. So ist die Datenbank die Central Source of Truth. Und das ist auch das, was unser Netz irgendwie etwas besonders macht. Wir können jedes kleine bisschen quasi in der Datenbank modellieren und aus der Datenbank deployen. Eine Lösung, die elegant ist und dafür sorgt, dass wir selten selbst auf den Switchen irgendwas debuggen müssen oder ändern müssen. Sondern sobald jemand Mitglied wird, wird er innerhalb von maximal 15 Minuten Zugang in seinem Zimmer haben. Und hinter diesem Kabel, was dann im Zimmer des Mitglieds landet, stehen wir, ein gemeinnütziger Verein, seit 1999 aktiv am Unicampus Vaihingen. Wir haben im Moment knapp 7000 Mitglieder in Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen. 2 redundante 20 Gigabit pro Sekunden Uplinks und 300 Switches deployed. Keine Angestellten und kein bezahltes Personal für die Technik. Das hier ist es. Das hier haben wir als Selfnet e.V. gebaut. Man sieht den Campus Vaihingen unten links, unseren Hauptstandort und auch zentraler Serverstandort, die Stadtwohnheime, die durch Stuttgart verteilt sind, Ludwigsburg oben und Esslingen unten rechts. Jeder einzelne Punkt ist Infrastruktur, die wir aufgebaut haben, warten und betreiben. Das Netzwerk selbst, dafür haben Mitglieder von uns vor Ewigkeiten Dark Fiber zu den nahen Wohnheimen selbst gelegt und andere Teile mieten wir uns mittlerweile, um unsere zum Beispiel Stadtwohnheime anzubinden. Manche Standorte sind auch über MPLS-Tunnel, über das Bellevue-Hochschulnetz selbst angebunden für unsere entfernten Standorte. Alles andere hätte sich nicht gerechnet. Und wir betreiben ein reines Layer-3-Netzwerk. Das war vor Ewigkeiten eine Entscheidung, die zum Glück getroffen wurde. Wir haben keine großen L2-Domains, bedeutet, wir haben auch kein Broadcast-Chaos mit Multicast-Traffic. Jeder Switch hat redundante Faser-Uplinks zu 2 Core-Routern, manchmal über einen Hop, aber Redundanz ist Redundanz ohne Single Point of Failure. Und wir betreiben 300 Switches, die meisten davon in Kellern von Wohnräumen, Technikschränken und Treppenhäusern. Ja, und dann sitzen wir da montags und donnerstags ab 18 Uhr abends zusammen beim Knockabend. Irgendjemand schraubt an Server-Hardware, irgendein anderer hat ein Projekt, was er in unser Kubernetes deployen möchte. Ein dritter debuggt per SSH einen Switch im Keller von irgendeinem Wohnheim am Ende der Stadt. Und Mitglieder kommen zum persönlichen Support bei uns vorbei. Und Im Hintergrund füllt sich die Ticket-Queue. Wir machen auch jede Menge Mail-Support. Man erreicht uns per support@selfnet.de über unseren Request-Tracker. Ohne Spamfilter, absichtlich. Wir wollen ja nicht arme Studenten irgendwie im Spamfilter-Rauschen untergehen lassen, damit wir ihre Hilferufe nicht wegfiltern. Wir haben all diese Daten und da haben sich mein Freund Marco und ich gedacht, hey, lass doch mal das Ganze schön visualisieren und ein bisschen clustern und gucken, was da so bei rauskommt. Und es stellt sich heraus, wenn man auf den gesamten Konversationen, die so in einem Ticket sind, Clustering macht mit BERT, kommen da schon wunderschöne Cluster bei raus. Jedes Ticket haben wir durch BERT gejagt und hier in eine 2D-Projektion projiziert und jeder Punkt ist ein Ticket. Die Farben sind das Cluster. Die dichten Klumpen sind sehr wiederkehrende Anfragentypen, die relativ dicht zu clustern sind und die eher dünneren Bereiche und grauen Punkte sind Outlier, so Einzelfälle. Die Support-Anfragen, die wir zum Beispiel bekommen, sind, hier sieht man wunderschön in Blau, also das etwas dunklere Blau auf der linken Seite, Menschen, die per E-Mail kündigen wollen und das Ganze nicht im Self-Service gemacht haben. Menschen in Gelb haben Probleme mit ihrem Bankkonto. Ich glaube, da hat sich das Modell auf so Begriffe wie SEPA eingeschossen. Alles Orangene hat mit Rental Contracts zu tun, also Menschen, die uns ihre Mietverträge zukommen lassen, um sich zu registrieren. Und oben sieht man in Rot ein paar Wi-Fi-Connection-Issues. Und was man hier auch wunderschön sieht, ist diese Aufteilung in zwei etwas größere Cluster mit ein bisschen was in der Mitte. Das sind tatsächlich Sprachen, also unsere Anfragen, die wir auf Deutsch und Englisch bekommen. Wir hätten es rein theoretisch auch rausrechnen können, das geht, aber das wäre dann irgendwie ein anderer Data Science Vortrag als dieser hier. Und das, was man hier auch wunderschön sieht, sind so Subcluster, also ne, verschiedene Probleme bilden eigene Gruppen. Eine Anmeldung mit Mietvertrag anders als einen Umzug in ein anderes Zimmer und so weiter. Und genau, wie die verschiedenen Sprachen, hier sieht man dann relativ gut das englische Cluster und Spam. Ne, kein Spam-Filter heißt, die Daten sind ehrlich. Also da ist alles drin. Krypto, Viagra, Phishing bilden auch alles wunderschönen Cluster. Und irgendwo da drin ist bestimmt auch Spam zum Penispumpenshop24.de oder so. Wir bekommen Tickets auf Deutsch, Englisch, manchmal auch Chinesisch, weil wir haben zum Beispiel auch chinesische Austauschstudenten, die dann Mails von QQ verschicken, manchmal noch mit chinesischen Schriftzeichen, zum Beispiel in der Signatur. Das sieht man dann da in der Mitte und da befindet sich dann auch eher der Spam. Ab und zu hatten wir im Support auch schon die Ehre, russische Smart Speaker an unser Netz anschließen zu dürfen. Da ist es sehr gut, dass jedes Mitglied sein eigenes /28 Netz hat. Die Dinger hören übrigens auf den Namen Alicia. Und für so ein Clustering, naja, das ist zwar schön und gut, aber es soll ja hier nur einen Überblick bieten. Aber ich kann gerne noch ein bisschen mehr dazu erzählen und wir können das Projekt auch mal auspacken, wenn ihr mich nach dem Talk anspricht. Und besonders viele Tickets bekommen wir natürlich dann, wenn mal was schief geht. Das tut es zum Glück nicht oft, aber es kommt vor. Und wenn es katastrophal vorkommt, dann sind es meistens auch schöne Stories. So zum Beispiel vorgekommen am Freitag, den 24. Januar 2020 um 7.20 Uhr, als das komplette Netz in sich zusammengefallen ist. Tatsächlich nicht das erste Mal, dass sich unser Netz an einem Freitag entschieden hat zu zerfallen, aber naja, wenn man das bestimmen könnte, dann würde man ja dafür sorgen, dass es nie passiert. Das Fiese in diesem Fall war allerdings, der Router war nicht tot. Er hat noch immer USPF, also das Find the Best Path Through the Network Protokoll gemacht. Also ist das Netz nicht auf seine redundanten Pfade zurückgefallen. 99% CPU-Auslastung auf der Packet Forwarding Engine. Core Dumps im Log und der Router läuft kurz, crasht wieder, er läuft kurz, er crasht wieder und in den Traces war nur zu sehen DCPFE Scheduler Oinker. Das Control Plane war ein Zombie. Nicht ganz tot, aber eben auch nicht mehr so lebendig, als dass es noch Netzwerk machen konnte. Also haben wir bei Juniper einen Case aufgemacht und 67 Tage an Austausch und 80 plus E-Mails losgetreten. Nach 2 Wochen meldet sich der Juniper Support bei uns und meint, ja, I have tried to figure out the root cause for this behavior, but no luck so far. Und am selben Tag meldet sich eines unserer Mitglieder zurück mit der Meldung, furthermore, we seem to have found out the issue that caused our problems. Wir haben 10 Millionen Pakete gesammelt und darin die Nadel gefunden. Ein UDP-Paket, 24 Bytes groß, alles Nullen. An Port 520. Man kennt ja so ein paar Portnummern auswendig, 520 wird es nicht sein. 520 ist das RIP, Routing Information Protocol, so ein Urgestein des Internets. Wir nutzen es nicht, der Router hört trotzdem drauf und geht halt kaputt. Der bloße Empfang dieses Pakets hat genügt und der Router antwortet mit exakt demselben Paket, an der gleichen Quell-MAC, der gleichen Ziel-MAC, der gleichen TTL und unser transparentes NAT reduziert die TTL nicht. Also springt das Paket endlos zwischen einem Core und dem NAT hin und her. Wir dossen uns selbst. Aber wer verschickt denn bitte RIP-Pakete, RIP-Pakete quer durchs Internet im Jahr 2020? Stellt sich heraus, ein Dienst, der im Internet nach Sicherheitslücken scannt. NetScout aber. Die haben nicht nur eine gefunden, sondern sie auch direkt bei uns ausgelöst. In unserem Netz. Von ehrenamtlichen Studis betrieben. An einem Freitag. Vielen Dank dafür. Einige unserer Mitglieder haben es auch geschafft, das Ganze zu reproduzieren. Mit einem wunderschönen Python-Skript. Das nennt sich killcore.py. Attached is another small Python 3 SCAPI script that just generates a packet on my laptop. I sent it through my Wi-Fi, through the internet, to our X-Core switches, and sure enough, it took down the whole network. Der Packet Capture, der das Ganze festgehalten hat, hieß ripofdeath.pcap. Eines unserer Mitglieder meinte dann, das ist doch ein Bug, der irgendwie einen Namen, ein Logo und einen Jingle verdient. Hey Jonas. Und den haben wir dann JuRipper getauft. Wir haben den Root Cause gefunden. Wir haben 6 Firmware-Versionen bisected und ein Exploit- und Reproduktionsscript Juniper zur Verfügung gestellt und am Ende wollten wir wissen, woran es denn jetzt genau lag und haben nur verlautet bekommen, this information regarding the trigger or cause is confidential and can't be disclosed. Es kam dann später ein Fix raus für 14 Junos-Versionen in Junipers Stable-Firmware. Denn anscheinend, wenn es bei uns kracht, dann kracht es richtig. Und schließlich gibt es genug Stellen im System dafür. Wir betreiben ein Netz mit 200.000 NF-Tables-Regeln, die alle aus der Datenbank autogeneriert sind. 700.000 Zeilen DHCP-Config über 6.800 Subnetze. 300 Switch-Standorten an 30 Wohnheims, 300 Switches an 30 Wohnheimsstandorten, ein Ceph, was sich über 3 Standorte erstreckt mit 100 Terabyte an Speicher und ein DNS-Resolver mit BGP Anycast. Alles aus einer Postgres-Datenbank. Eine Single Source of Truth für DHCP, DNS, NAT-Regeln, Switch-Configs, alles daraus abgeleitet. Und und zusätzlich Layer 3 by Design. Jeder Nutzer bekommt sein eigenes /28-Subnetz. Nicht nur eine IP, ein Subnetz. Alle Geräte natten auf eine externe IPv4. Statisch. Und so können wir dann Abuse-Beschwerden, die wir für eine IP bekommen, zuordnen. Wir wissen, zu welchem Nutzer sie gehört, ohne je Verbindungen zu loggen. Wir machen nicht die Packet Inspection oder irgendwie sowas. Die Architektur macht das Ganze unnötig. Und zum Glück wurde diese Entscheidung früh getroffen. Bedeutet, alle Mitglieder profitieren jetzt bei uns von dieser Datensicherheit. Tja, und jetzt stellt sich heraus, nach so 10 Jahren, 12 Jahren, 15 Jahren, gibt die Hardware dann langsam ihren Geist auf. Wenn man Switche durch die ganze Stadt und noch weiter verteilt, dann bedeutet das eine monströse Aktion. 260 Switches an 30 Wohnheimsstandorten in 6 Städten auszutauschen. 5 Hersteller evaluieren, 12 Monate lang verschiedene Optionen testen und dann 12 Monate lang durch all die Wohnheime gehen und all die Switches austauschen. Wieder von Studierenden in ihrer Freizeit, zwischen den Klausuren. Also haben wir uns auf den Weg gemacht und diese Mammutaufgabe angegangen. 30 und mehr Freiwillige haben sich im Wiki angemeldet und an unserem Rekordtag 48 Switches an einem Tag im Rossnecker verkauft, getauscht durch 2 Teams in Parallel. Im AXA in der Innenstadt haben 9 Leute 10 Switches an einem Nachmittag getauscht. Und das bedeutet pro Tausch die Bewohner anschreiben. Dafür braucht es 2 Vorstandsfreigaben, um die Mastmail rauszuschicken, die ARP-Baselines sammeln, vor Ort die Fasern fotografieren und ordentlich labeln, den Switch tauschen, anschließen, die Uplinks prüfen, gucken, ob das ARP stimmt, die DB updaten, Host-Keys auslesen, das Update-Skript aktualisieren und dann das Gleiche nochmal am nächsten Standort. Über 12 Monate. Aber wir haben es geschafft. Durch sehr, sehr viel ehrenamtliche Arbeit. Ehrenamtliche Arbeit, die bedeutete Ratten in den Schränken im Allmandring 3, die Hausmeister erstmal wegputzen mussten. Hardware, die dead on arrival war. Also haben wir das Hotelwohnheim 2-mal machen müssten. Ne? Eine Charge, erstmal defekt. Ein Huawei-Switch, der physisch länger ist als ein Juniper-Switch und nicht mehr ordentlich in die Racks passt. Also stattdessen eine Halterung geschweißt und dann passt's. Und Schranktüren ausgehängt und unter den Schrank gelegt, weil es muss halt laufen. Aber wir haben es geschafft. 260 Switches ausgetauscht. Und alle wieder konfiguriert mit dem Switch Config-O-Matic aus der Datenbank. Alles ohne Cloud-Config. Und das ist etwas, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Unser Motto war schon immer, wir suchen Ehrenämtler, keine Fachkräfte. Aber das bedeutet trotzdem nicht, dass wir immer den einfachsten Weg gehen. Wir verwenden aus Prinzip keine Cloud-Produkte in der Technik, keine Cloud-Config, keine eingekauften VMs, keine Managed Services, kein Juniper Mist AI. Aus diesem Prinzip haben wir souveräne Infrastruktur gebaut, die auf ihren eigenen Beinen steht. Gebaut von unseren aktiven Mitgliedern. Menschen, die sich für Kubernetes interessieren und darum bei uns ein Kubernetes-Cluster aufgesetzt haben. Menschen, die unser Ticketing-System am Leben halten. Menschen, die unsere Mitgliederverwaltung Siam entwickeln und weiterentwickeln. Mit der Freiheit, moderne Prozesse und Systeme nach ihren Ideen zu bauen. Dinge auszuprobieren, Risiken einzugehen, Bleeding-Edge-Tools zu verwenden. Oh, Rust Rewrites sind bei uns zum Beispiel sehr populär. Und man hört öfter mal die Aussage, ey, du bist bei SelfNet, nicht auf der Arbeit, mach das mal richtig. Ich selbst bin erst seit 2 Jahren dabei. Und ich habe so viel über ordentliche Deployment-Prozesse und GitOps, Kubernetes und Netzwerken gelernt und später durch die Vorstandsarbeit auch Projektmanagement. Es gibt einfach niemanden über uns, der uns vorschreibt, wie wir Dinge zu tun haben. Wir planen und tun sie einfach. Es bleibt festzuhalten, ohne die SelfNet-Aktivenschaft würde das Netz einfach nicht mehr laufen. Und es braucht unglaublich viel Arbeit, dass es das weiterhin tut. Ich finde es noch immer atemberaubend, wie gut unsere Uptime ist, wie stabil die Systeme laufen und die wir zusammen administrieren und wie viel Spaß es macht, das Ganze zu tun. Wir setzen alles daran, unseren Mitgliedern die beste Erfahrung zu bieten. Und das wäre ohne das massive Engagement unserer aktiven Mitglieder nicht möglich. Und darum möchte ich diese Chance auch nutzen, um Danke zu sagen. Danke dafür, dass DNS und DHCP, unser Kubernetes-Kniffel, die Datenbank, Mail und WLAN, unser NAT-Monitoring, die KVMs, unser CEF, IPTV, GitOps und natürlich das Netz selbst laufen und laufen und laufen. Jetzt seit 26 Jahren. Denn das tut es. Jetzt gerade, hoffe ich zumindest, heute generell und jeden einzelnen Tag. Und für die Leistung, die das kostet und auch das, was ich selbst dadurch in den letzten 2 Jahren lernen konnte, möchte ich einfach Danke sagen. Und ich möchte euch danken, dass ihr heute hier wart. Und ich hoffe, einige von euch werden dann hinterher mitkommen und sich mal unsere Infrastruktur persönlich angucken. Vielen Dank. Wir haben noch einiges an Zeit für Fragen, falls es welche gibt. Bitte.
Habt ihr denn auch so einen Provider-Privileg, also versucht niemand euch wegen illegalen Download irgendwie ans Bein zu pinkeln?
Die Frage war, ob wir regelmäßig so Abmahnbriefe für unsere Mitglieder bekommen. Und es ist tatsächlich so, dass das der Fall ist ab und zu, ja. Aber wir können keine Mitgliedsdaten herausgeben an diese Personen. Wenn wir juristisch dazu gezwungen werden würden, müsste es erstmal jemand so weit bringen, uns das aus uns rauszuklagen. Wir sind kein Internetprovider. Wir bieten eine Anbindung ans Landeshochschulnetz. Wir haben auch schon interessante Mails bekommen, auf die man dann reagieren muss, ja. Bitte. Mit Eigenbaulösungen haben wir nicht viel experimentiert, vor allen Dingen, weil wir die Hardware auch vergleichsweise günstig zur Verfügung gestellt bekommen. Juniper als auch Huawei, die im Switch-Tausch maßgeblich eingebaut wurden, haben auch ein Eigeninteresse daran, ihre Hardware an uns zu bringen. Denn wenn wir irgendwie uns schon auskennen in der CLI oder so, ist es ja gut möglich, dass wenn uns jemand mal fragt, wir sagen können, okay, das ist die Hardware, mit der wir uns auskennen. Bitte. Ich sagte nicht, IPv4 ist bald deprecated. Ich sagte, IPv4 wird bei uns mit Augenzwinkern auch gerne mal Legacy-IP genannt. Ich muss zugeben, bei uns im WLAN gibt es noch kein IPv6 beispielsweise. Das liegt daran, dass Android einen sehr mangelhaften Support für DHCPv6 aufweist. Wir würden gerne mehr davon ausrollen, aber naja. in dem Jahr 2026 ist es nun mal gang und gäbe, dass man auch WLAN bereitstellt. Und ich meine, DHCP V6 Support ist jetzt auch neulich zu Android dazugekommen. Es dauert halt nur 10 Jahre, bis das dann an all die Endgeräte ausgerollt ist. Also wir... Die Frage war nach den Access Points, Aruba und Co. oder irgendwelche Open-Source-Lösungen. Und da ist die Antwort ganz klar Huawei. Haben uns die besten Angebote gemacht. Es ist tatsächlich so, wir betreiben zwei Gateways, haben, ich meine, 2000 Access Points, 1600 Access Points deployed. Ja, und nachdem, wir haben auch Aktive, die aktiv engagiert sind, OpenWRT auf Access Points, die end of life sind, zum Beispiel zu portieren, um sie dann eventuell an Mitglieder herauszugeben oder sowas. Da arbeiten wir aber gerade dran. Ich meine, bei diesem Event wird es als Engelgoodie APs geben, die von einem unserer Mitglieder mit OpenWRT-Support versorgt wurden. Also, ja. Kann man einen Selfnet AP als Souvenir mit nach Hause nehmen. Aber sie machen tatsächlich Wi-Fi 5, also sie sind capable. Gut, dann vielen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei der Uplinked.